Mit Terror und Gewalt kann jeder Esel regieren. Der Hitler-Widerständler Gerd von Tresco im Porträt. Eine der beeindruckendsten Erfahrungen des vergangenen Jahres war die Spurensuche nach Gerd von Tresco. Er ist der Bruder des bekannten Hitler-Widerständlers Henning von Tresco, Architekt und Stratege des versuchten Staatsstreiches vom 20. Juli 1944. Diesem Henning von Tresco war das Elsterland nicht unbekannt. Sein älterer Bruder Gerd lebte hier 4 Jahre lang auf dem Rittergut in Osteroda. Henning von Tresco lieh seinem Bruder Geld für den Kauf des Rittergutes. Sie standen sich sehr nah. Sie waren schon auf dem Internat Verbündete, kämpften beide blutjung im Ersten Weltkrieg und sie verloren dabei wertvolle Lebensjahre. Gerd von Tresco büßte seine Gesundheit ein. Henning kam nach dem Krieg wieder recht gut auf die Beine. Er wurde ein erfolgreicher Banker und stand wirtschaftlich gut da. Sein Bruder Gerd hätte sicher gern etwas von dem zwischenmenschlichen Magnetismus seines jüngeren Bruders besessen. Henning hatte Charme. Gerd besaß Scharfsinn. Henning umgarnte Menschen. Gerd hielt gute und geistreiche Reden, blieb sonst jedoch nachdenklich im Hintergrund. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, teilten beide Brüder eine tiefe und echte Hoffnung. Jetzt, endlich, würde es mit Deutschland aufwärts gehen. Nur 11 Jahre später gingen beide fast zeitgleich in den Tod, weil sie dieses Deutschland nicht mehr ertragen konnten. Die Geschichte von Gerd von Tresco möchte ich in unserem heutigen Podcast erzählen. Das ist der 4. Bücherkammer-Podcast. Mein Name ist Stefanie Kammer. Heute ist der 27. November und mit dabei ist Reinhard Strach. Wie stolpert man über solch ein Leben, wie es Gerd von Tresco gelebt hat? Man spricht am besten beim Herzberger Ordnungsamt vor. Dirk Laurich aus Osteroda hatte nämlich den Stein ins Rollen gebracht. Er sprach uns an, für ein Buchprojekt doch mal nach Gerd von Tresco zu fahnden. Beim Ordnungsamt. Natürlich nicht beim Ordnungsamt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, welch besondere Persönlichkeit hinter diesem Namen steckte. Die Spurensuche begann, sagen wir mit spärlichen Informationen. Da war ein kleiner Wikipedia-Artikel und ein Artikel in einer Kirchenzeitung aus Potsdam. Verfasser dieses Beitrages war ein Martin Vogel. Den fand ich ganz schnell im Netz und ich schrieb ihm eine E-Mail. Nur nach 10 Minuten, nach dem Absenden dieser Mail, erhielt ich einen Anruf. Martin Vogel, Kirchenbeauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Ach du Schreck. Er ermunterte mich, tiefer ins Thema einzusteigen. Er sagte so in etwa, rufen Sie doch einfach mal die Tochter von Gerd von Tresco an. Sie heißt Rotenhahn, eine ganz nette Dame. Nun ja, gesagt, getan. Ingeborg von Rotenhahn sprach offen und schnell an diesem Tag. Ihre Familiengeschichte würde Romane mit Leben und Spannung füllen. Nach nur einer halben Stunde fühlte ich mich reich beschenkt. Vor allem mit Vertrauen und Erkenntnissen über einen besonderen Menschen und dessen tragischen Lebensweg. Nun wollte ich mehr wissen. Ich bekam von Ingeborg von Rotenhahn ihre unveröffentlichten Kindheitserinnerungen und ich besuchte sie schon bald in Neuhof bei Eisenach. Langsam ergab sich für mich ein Bild. Wer war dieser Gerd von Tresco? Er entstammte einem Adelsgeschlecht aus Wartenberg in der Neumark, das liegt heute in Polen. Sein Vater hatte bereits aus erster Ehe Kinder. Gerd besuchte zusammen mit seinem Bruder Henning die Schule in Stettin und später das Internat in Goslar. 1915 wurde er mit nur 17 Jahren in das 1. Garderegiment zu Fuß in Potsdam aufgenommen. Er zog in den Ersten Weltkrieg. Auf eine schwere Verwundung 1918 ging er in die französische Gefangenschaft. Aus der wurde er erst 2 Jahre später entlassen. Nun wollte er Landwirt werden und verwaltete schließlich mehrere Güter. Geerbt hatte er keines. Da kamen seine Geschwister aus erster Ehe zum Zuge. Er heiratete schließlich und bekam 2 Töchter. Er blieb in dieser Verbindung allerdings unglücklich. 1935 wurde die Ehe geschieden. Gerd von Tresco zog nun weg, er kaufte das Gut in Osterode und begann dort ein neues Leben mit seinen Töchtern. 1936 heiratete er Erika geborene Gräfin von Schlieffen aus Falkenwalde in der Neumark. Glückliche Tage begannen für beide. Erika und Gerd liebten sich. Sie sollten noch 3 weitere Mädchen bekommen. 1938 Ingeborg. Sie wurde auf einem Truppenübungsplatz geboren, denn ab 1938 trat Gerd wieder in den aktiven Militärdienst ein, möglicherweise auch aus wirtschaftlichen Zwängen heraus. Aus der Osteroder Zeit der Familie existieren etliche Fotos, zum Beispiel ein Erntefest mit einer Horde von Dorfkindern oder ein Foto, auf dem eine lustige Schlittenfahrt zu sehen ist vor dem Rittergut. Freddy Wettner aus Osterode erinnert sich noch an die Erzählungen seiner Großeltern. Am Wochenende, wenn Gerd von Tresco nach Hause kam vom Dienst in Potsdam, dann ging es mit der Kutsche zum Picknick ab in den Wald. Er hat Krängel, heute 90, damals ein kleiner Pimpf, salutierte, wenn der Gutsherr vorbeikam. Gerd von Tresco pflanzte Wald in Osterode an. Er nannte es die Erika-Schonung nach seiner Frau. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Erika von Tresco führte den Hof. Sie schlachtete, kochte Seife. Die Mädchen liefen zur Schule nach Herzberg zu Fuß. So richtig kam die Rittergutswirtschaft nicht in den Gang. Es war ein schwieriger Alltag in der Vorkriegszeit. Das waren jedoch nicht die größten Sorgen von Gerd von Tresco. Denn er zerbrach an den politischen Verhältnissen seiner Zeit. Schon als kleiner Junge grübelte er oft über die Verhältnisse in der Welt. Er erkannte Unrecht und Not und vielleicht sogar die eigene Ohnmacht, wann immer man dagegen ankämpfen möchte. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, war auch Gerd von Tresco voller Hoffnung. Bereits ein Jahr später erkannte er das aufziehende Unheil. Ein schicksalhafter Weg, der ihn in den Tod führte, begann. Die Briefe an seinen jüngeren Bruder Henning von Tresco belegen eine sehr frühe Ablehnung des Nationalsozialismus.
Die Besten sind es nicht, die uns regieren. Und damit ist die Gefahr da, dass die ganze Nation diskreditiert wird und der Misserfolg nachher uns in die Schuhe geschoben wird. Verfluchte Schweinerei!
Diese Worte schrieb Gerd von Tresco am 2. April 1934. In einem Brief an Henning, der zu diesem Zeitpunkt noch immer an einen hoffnungsvollen Neuanfang durch die Nationalsozialisten geglaubt hatte. Die Brüder wurden sich uneins über die Politik. Denn Gerd von Tresco rückte nicht ab von seinen Zweifeln an der Redlichkeit der Nazis. Im Jahr 34 bezeichnete Gerd von Tresco den Führereid als Gewissensknechtung. Es war genau in diesem Jahr, als Josef Goebbels eine Rede über die wahre Demokratie, die jetzt in Deutschland herrsche, hielt. Grund genug für Gerd von Tresco, Goebbels trügerische Absichten offenzulegen. Seine Worte aus einem weiteren Brief lesen sich mit dem Abstand von 8,5 Jahrzehnten wie eine Prophezeiung.
Diese elende, undeutsche und ganz und gar unpreußische Reklame und Großmäuligkeit ohne die rechte Demut vor einem Höheren ist nicht schwächer geworden. Dabei das Bedürfnis, um jeden Preis populär bei den Massen zu bleiben. Offensichtliche Lügen.
Gerd von Tresco erkannte den Populismus der Nationalsozialisten. Besonders ihr Streben, dem Volk um jeden Preis gefallen zu wollen. Und die damit einhergehende Täuschung der Menschen. Beides lehnte er ab. Sein Idealbild von einem Staat sah anders aus. Als Sohn einer preußischen Adelsfamilie, die der deutschen Monarchie nahestand und die etliche ranghohe Militärs hervorgebracht hatte, empfand er eine Vaterlandsliebe, die 3 Säulen besaß: den christlichen Glauben, Anständigkeit und Opferbereitschaft. Hinter seinen Worten verbarg sich eine humanistische Überzeugung, die den edlen, wahrheitsliebenden Menschen zum Leitbild erhob.
Kein Mensch soll uns jemals zwingen, ein falscher Kerl zu sein.
Kein falscher Kerl sein. Das waren die Worte von Gerd an Henning. Beide machten sich große Sorgen über den Zustand der Wehrmacht, die bekanntlich von der NSDAP gleichgeschaltet und durch linientreue Funktionäre komplett auf den Kopf gestellt worden war. Sie drohte zu einer reinen Parteitruppe zu werden. Beide, Henning und Gerd, hatten ja im Ersten Weltkrieg gedient. Ihr persönliches Schicksal war eng mit dem ihres Landes verbunden. So hielten sie an den aufklärerischen Idealen der preußischen Ära fest. An Vernunft, Toleranz, Handlungs- und Gewissensfreiheit. Und sie glaubten an einen Staat, der sich dem Gemeinwohl verpflichtet sieht.
Ich versuche da zu stehen, wo ich hingehöre. Da, wo Wahrheit und Anständigkeit und Opferbereitschaft ist. Sehe ich erst einmal klar, dass es die andere Seite ist, muss ein anständiger Zivilist ins Lager kommen. Das ist ja immer das Ultima Ratio oder wie Sie sagen, Ausnahmezustand. Mit Terror und Gewalt kann jeder Esel regieren.
Die Klarheit, mit der Gerd von Treskow bereits ein Jahr nach dem Machtantritt Hitlers die vollkommene Abkehr von Recht, Ordnung und Menschlichkeit erkannte, überrascht. Er traute seinen Augen und überließ das Denken nicht vorgefertigten Erklärungen oder irgendwelchen Pseudowahrheiten, wie sie die Nazis sie verbreiteten. Das Wissen um die desaströsen Verhältnisse des Staates belasteten ihn. Erika von Treskow erinnerte sich später. Schon 1937 bezeichnete er Hitler als einen Amokläufer, der sinnlos ins Verderben rennt und alles mitreißt. Erst allmählich ist mir klar geworden, welch ungeheurer Druck und welche Spannung dauernd auf Gerd gelastet hatten, der wohl schon lange mit dem geliebten Bruder Henning in die Verschwörung eingeweiht war und für sie arbeitete. So heißt es in den persönlichen Erinnerungen von Erika von Treskow, die sie in den 50er Jahren niederschrieb. Dieser kritische, hinterfragende Blick Gerd von Treskows lässt die später oft gebrauchte Rechtfertigung von Zeitzeugen, wir haben ja von all dem nichts gewusst, in ganz anderem Licht erscheinen. Wer vorgab, nichts von den Verbrechen der NS-Zeit zu wissen, der hatte in gewisser Weise seine Augen auch genau davor verschlossen. Umso wichtiger erscheint es, auch heute noch, bewusst hinzusehen. Ein anständiges und redliches Miteinander fußt auf Gerechtigkeit, die für jeden Einzelnen gelten muss. Jeder muss selbst für Menschlichkeit einstehen, mit Mut und Kraft für die eigene Überzeugung kämpfen, auch unter Inkaufnahme von Nachteilen und Risiken. Das erfordert Rückgrat. Gerd von Treskow bezahlte genau das mit dem Wertvollsten, was er besaß, mit seinem Leben. Als Gerd vom missglückten Attentat erfuhr, wusste er, dass sein Bruder Henning freiwillig in den Tod gehen würde. Da er an die Ostfront versetzt worden war, konnte Henning von Treskow bekanntlich nicht selbst die Attentatspläne ausführen, sondern Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, schritt zur Tat. Allen Beteiligten war klar, dass nach dieser groß angelegten Planung des Staatsstreiches schlimmste Vergeltungsaktionen von Seiten Hitlers folgen würden. Die Freunde, wie sie sich nannten, hatten vorher längst beschlossen, den Freitod zu wählen, um unter Folter keine Namen preiszugeben. Henning von Treskow hatte sich an der Ostfront mit einer Handgranate selbst in die Luft gesprengt, noch bevor seine Mittäterschaft am Attentat offenbar wurde. Als das der Fall war, wurde seine Leiche, nachträglich natürlich exhumiert und im KZ Sachsenhausen verbrannt von den Nazis. Gerd von Treskow ahnte sicher, dass sein Bruder verloren war. Er befand sich im Juli 1944 in Norditalien. Er meldete sich wenige Tage nach dem Attentatsversuch bei seinem Vorgesetzten und er gestand, davon gewusst zu haben. Sein Vorgesetzter versuchte, ihn zu schützen. Er bestellte einen Psychologen, der Gerd von Tresco Unzurechnungsfähigkeit bescheinigen sollte. Doch Gerd ließ sich nicht darauf ein. Er wurde mit dem Zug nach Berlin gebracht. Im Gefängnis in der Lehrter Straße wurde er inhaftiert und verhört. Am 6. September 1944 kam er ins Gefängnis, Krankenhaus Scharnhorster Straße. Die zuständige Ärztin vermerkte in ihrem später veröffentlichten Tagebuch: An einem Mittag, 6.9., wurde der Oberstleutnant Gerd von Tresco eingewiesen, der aber noch im Aufnahmeraum verstarb. Bei dem Versuch, sich in letzter Verzweiflung die Pulsadern zu öffnen, hatte er sich nur oberflächlich verletzt. Daran ist er bestimmt nicht gestorben. Sein Zustand ließ eher auf Herzversagen schließen. Ingeborg von Tresco, mit der ich telefoniert hatte, die Tochter von Gerd von Tresco, hat kaum Erinnerungen an ihren Vater. Sie fasste bei unserem ersten Telefongespräch das Ende, den Tod ihres Vaters, so zusammen. Eine Folge der sogenannten verschärften Vernehmung. Sie hatten meinen Vater regelrecht totgeschlagen. Es dauerte eine Weile, bis ich meine Sprache wiedergefunden hatte nach diesem Telefongespräch. Die Geschichten all derer, die sich gegen Hitler gestellt haben, die dürfen nicht vergessen werden. Ebenso wenig die Tatsache, dass unzählige aus unseren Reihen den deutschen Nationalsozialismus gut fanden und mit aller Kraft unterstützt hatten. Falls ihr mehr über Gerd von Tresco und seine Osteroda-Zeit wissen möchtet, schaut einfach in unsere Veröffentlichung Osteroda Redlin, Geschichte auf der Spur. Auch im Heimatkalender 2020 und in dem Buch Herzberg unterm Hakenkreuz sind viele Informationen zum Hitlerwiderstand und auch zum Dritten Reich in der Region zu finden. Alle Bücher bekommt ihr in der Bücherkammer oder unter www.bücherkammer.de. Wir versenden schnell und pünktlich, wie immer, auch gerne zum Fest. Hat euch dieser Podcast gefallen, so teilt doch den Link und sagt es weiter. Das freut uns am meisten. Ganz im Sinne dieser Geschichte. Bleibt mutig, zeigt Rückgrat und vergesst nie, was in euch steckt. Bis bald.